Ein Jude kommt zum Rabbi und beklagt sich über den betrügerischen Lieferanten. Der Rabbi, der Lehrer, der hört aufmerksam zu und erklärt, du hast recht. Bald danach kommt der beschuldigte Lieferant zum Rabbi und klagt ihn auch an. Der Rabbi hört aufmerksam zu und sagt, du hast recht. Die Frau vom Rabbiner hat auch zugehört, wie die beiden da gesprochen haben. Als sie weg waren, dann sagt sie zu ihrem Mann, es können doch niemals die beiden recht haben. Darauf sagt Rabbi, du hast recht. Und je intensiver ich mich auseinandergesetzt habe, auch mit diesem Buß- und Bettag und mit der Thematik, habe ich gedacht, das ist der Zustand, gerade auch der evangelischen Kirche. Über die methodistische Kirche weiß ich zu wenig, aber das, was ich weiß, lässt sich genauso bestätigen. Allen gleich sagen, ihr habt recht. Ich möchte vorlesen aus 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 3 bis 5. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehren aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tue das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Das wär's. So viel. Man kann viel lesen beim Timotheus, und es sind sehr viele gute Worte. Ich habe mich für diesen entschieden. Im Alten Testament ist oft die Rede von falschen Propheten. Das waren Menschen, die auftraten im Namen Gottes und eigene fromme Ideen oder Visionen weitergaben. Es war nicht immer einfach für das Volk Gottes rauszufinden, was richtig und was falsch war. Also es war ganz schwer, das Ganze zu unterscheiden. Und ebenso ist es auch heute nicht einfach zu unterscheiden, was ist richtig und was ist eben falsch. Das ist manchmal ganz schwer, falsche Propheten, Verführer, Irrlehrer, wie man die auch immer betitelt, die Menschen, die treten nicht in der Welt nur auf, sondern vor allem im Raum der Gemeinde, im Raum der Kirche, im Raum der Frommen. Und sie treten nicht so auf, hallo, ich habe eine falsche Lehre, jetzt mal, nein, das wäre ja einfach. Vieles kommt ganz fromm, also in frommen Mäntelchen. Und es ist bis heute so. Paulus nennt im selben Buch, im Kapitel 2, nennt er zwei Namen. Und zwar er sagt, zwei Irrlehrer, beziehungsweise zwei Verführer, Hymenäus und Philetus. Paulus war nicht zimperlich, genauso wie auch Jesus, was wir heute in der Lesung gehört haben, nennt die Dinge auf den Punkt. Und Paulus sagt auch, diese zwei Menschen, die bringen die Gemeinde komplett durcheinander. Stellen Sie sich vor, wir würden heute die Namen nennen von irgendwelchen Menschen. Das können Sie sich ja nicht vorstellen, wie es abgehen würde. Aber die beiden waren in der Gemeinde in Ephesus. Sie haben mit ihren Diskussionen und ihrem Geschwätz dafür gesorgt, dass einige am Glauben irr geworden sind. Sie verbreiteten ihre Überzeugungen, und zwar, es steht sogar geschrieben, was sie erzählt haben. Sie erzählten, dass die Auferstehung der Toten schon geschehen wäre. Und sie vertraten die Ansicht, dass es keine leibliche Auferstehung geben werde und dass alles geistig zu sehen ist. Also, dass es keine leibliche Auferstehung gibt, sondern eben geistige. Und wie ein Krebsgeschwür hat sich dieses Geschwätz verbreitet. Sie haben weiter gelehrt, der Leib sei nichts wert, sondern es ist nur eine schlechte Hülle. Der Geist, das ist das, was wir brauchen und das, was Wert hat. Und deshalb hat auch Apostel Paulus später in Korinth geschrieben, ihr Leute, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und der von Gott ist. Und dass ihr gar nicht euch selbst gehört, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Ihr seid teuer erkauft und deshalb preist Gott dafür. Auf jeden Fall Die Korinther achteten, also die Korinther später zum Beispiel, achteten ihr Leib nicht. Für sie war lediglich der Kopf, die Vernunft, das Denken entscheidend. Sie haben mit ihrem Körper Schindluder getrieben. Erst gingen sie in den Gottesdienst und danach konnten sie mit ruhigem Gewissen in den Tempel der Aphrodite gehen und sich dort vergnügen mit über 1000 Tempeldienerinnen, also öffentliche Prostitution. Denn mit dem Körper kann man ja machen, was man möchte, kein Problem. Und dieses Denken war in damaliger Gesellschaft auch aktuell. Und was damals in der Gesellschaft aktuell war, das nimmt Paulus auf und er schreibt und sagt, das ist eigentlich falsch, so geht es nicht. Wir heute sind Kinder unserer Zeit und werden geprägt vom Denken unserer Zeit. Ob wir das wollen oder nicht, ob wir das glauben oder nicht. Wir leben mehr in der Welt, als es uns lieb ist. Und deshalb ist es gut, dass die Gemeinde sich auch nochmal beschäftigt damit, was in der Gesellschaft vor allem ideologisch läuft. Was läuft denn in unserer Gesellschaft aktuell? Womit haben wir unsere Gemeinde zurzeit zu tun? Womit setzen wir uns auseinander? Es sind einige Fallen, es sind einige Punkte, wo es Vorsicht geboten ist. Ich möchte ein paar konkrete Sachen nennen. Erste Falle oder erster Punkt, Vorsicht, Toleranz. Toleranz. Toleranzgedanke ist ein guter Gedanke. Grundsätzlich ist das etwas sehr, sehr Positives. Wir nehmen einander an, so wie der andere ist. Der Andersdenkende muss nicht so denken wie ich. Das entspricht der christlichen Nächstenliebe. Das ist gut. Das Wort kommt aus dem Lateinischen, heißt ertragen. Das bedeutet aber nicht, ich passe mich an oder ich übergib meine Meinung dem anderen, ich nehme die Meinung des anderen an. In gar keinem Fall, sondern ich erdulde es, ich ertrage es, auch wenn er anderer Meinung ist als ich. Ich köpfe ihn nicht, ich schlage ihn nicht, ich verscheuche ihn nicht, ich beleidige ihn nicht, auch mit Worten. Und das Problem dabei aber ist, dass es keine Wahrheit mehr gibt, wenn das Wort Toleranz in unserem Mund, in unserem gesellschaftlichen Kontext kommt. Und jetzt möchte ich dieses Wort benutzen im Verhältnis zu anderen Religionen. Und da ist mir aufgefallen, gerade in der Landeskirche, in der evangelischen Landeskirche, da kommt jetzt wieder die Zeit von Weihnachten, wo Vertreter von unterschiedlichen Religionen miteinander zusammenkommen. Und sie haben einen frommen, guten Wunsch, zum Gott anzubeten. Und die Frage ist, ist es derselbe Gott oder ist es nicht derselbe Gott? Ich kann hier nicht viel ausführen und deshalb muss ich es kurz auf den Punkt bringen und sagen, wir Christen können nicht mit Muslimen zusammen zum selben Gott beten. Mit Muslimen und mit den Juden. Um die drei Religionen geht es ja vor allem. Natürlich haben wir manche Gemeinsamkeiten. Natürlich haben wir die Schöpfungsgeschichte, den Abraham, er ist unser Stammvater, aber Islam ist eine Religion, die vom Christentum absolut entgegengesetzt abgeht. Die Kernaussagen des Evangeliums werden durch den Islam geleugnet. Und das muss man einfach faktisch sehen, ganz nüchtern. Die Dreieinigkeit Gottes wird absolut geleugnet, nicht akzeptiert. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Gottessohnschaft Jesus, die wird absolut geleugnet. Jesus, sein Leiden, sein Sterben am Kreuz, ist die zentralsten Elemente für den christlichen Glauben, werden im islamischen Glauben auf bittere Weise bekämpft. Klammer auf. In einem Großteil der Welt werden, wenn Menschen vom islamischen Glauben zum Christentum übertreten, werden sie verfolgt, werden sie gejagt, werden sie getötet, werden sie umgebracht. Gerade in Sudan, ich habe den Namen vergessen, der Christ, der auch in Aidlingen und sonst wo war, der sagte, er wurde Christ, seine Eltern hat ihn abgestoßen und ein Grab aufgestellt. Und er stand vor seinem Grab. geboren und gestorben an dem Tag, wo die Eltern ihn aus dem Haus rausgeworfen haben. Tod, er ist für uns gestorben. Und merken Sie, wie naiv wir Christen im Westen sind, dass wir alles vereinheitlichen, Hauptsache Friede, Freude, Eierkuchen. Du hast recht, du hast recht, du hast recht und ich habe auch recht. Merken Sie, wenn wir so den Dialog mit Religionen betrachten, dann glaube ich, wird es nichts. Ich denke, wir dürfen unsere Kernaussage und Glaube haben und natürlich freundlich auf die anderen zugehen und natürlich uns bemühen, miteinander wirklich gut auszukommen und Frieden halten und einander helfen und Barmherzigkeit üben. Aber ich muss nicht das abgeben, einfach nur, damit ich quasi bei ihnen gut ankomme. Die evangelische Kirche in Deutschland macht es. Es geht um das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich weiß nicht, wie sie das Ganze rechtfertigt. Ich möchte die zweite Falle nennen, den zweiten Stolperstein, der in der Gesellschaft so arg ist. Wir sind in der Gefahr, alles abzusegnen, Hauptsache Friede, Freude, Eierkuchen. Egal, ob die Wahrheit ist oder nicht. Vor wenigen Monaten gab es im Bundestag die Abstimmung zur Ehe für alle. Vorreiter und Befürworter dafür waren der Evangelische Rat der Kirche. Sie haben das auch gepusht. Jetzt schreiben einige Soziologen, der nächste Entwurf liegt in den Schubladen und wartet, abgesegnet zu werden. Wisst ihr was? Polyamore Beziehungen kann man mit der Bibel wunderbar begründen. Unsere Stammväter, also polyamore Beziehungen heißt, ein Mann darf mehrere Frauen haben, eine Frau darf mehrere Männer haben. Unsere Stammväter, Abraham, David, Salomo, haben das gelebt. Aber verstehen Sie, das kann man gut rechtfertigen. Aber es war falsch, die waren in der Beziehung ein schlechtes Vorbild einfach für uns. Die waren nicht nach Gottes Willen, haben sie ihre Ehe geführt. Man kann das wunderbar begründen. Bin gespannt, wenn es kommt. Aber von der Schöpfung her ist es eindeutig, dass ein Mann und eine Frau zusammengehören und dass Gott das als Ehe deklariert und wir können einfach kein Ja finden zur Ehe für alles aus biblischer Sicht. Wir sind da an Gottes gutes Wort gebunden und es ist einfach so, dass es kein Bibelwort gibt, das andere Formen der Sexualität positiv deutet. Mindestens ich kann es nicht von mir, also von finden. Das bedeutet aber nicht, und jetzt müssen wir wirklich ganz arg auch uns ins Gewissen reden und sagen, das bedeutet nicht, dass wir Menschen mit anderer Orientierung verurteilen, nicht annehmen oder verwerfen oder auf sie von oben gucken, was sehr häufig in christlichen Gemeinden vorkommt. Sie haben genauso dasselbe Recht wie Sie und ich, wie wir alle, auf die Liebe Gottes, die durch Jesus Christus gilt für alle Menschen. Und hier, denke ich, müssen wir auch aufpassen, dass wir Gott bitten, Herr, auch wenn der andere anderer Meinung ist und andere vielleicht Denkweise hat, schenk mir Barmherzigkeit. Aber ich muss meinen Glauben, meinen Gewissen an der Bibel ausrichten, sonst wird's schwämmig, puddinghaft. Ich möchte noch einen Fall nennen, der in mir Gefühle hervorhebt. Und ich habe gemerkt, als ich mich vorbereitet habe, ich habe viele große Gefühle bekommen. Gender Mainstreaming. Vielleicht wird es für ältere Menschen nicht so der Name sein und sie haben damit nichts zu tun. Aber ich versuche es in wenigen Pinselstrichen deutlich zu machen. Es ist eine Ideologie, die in Hochschulen und in der Politik immer mehr Raum und Offenheit findet. Sie besagt, es gibt kein männlich und es gibt einfach kein weiblich. Das, was ihr so bis jetzt gedacht habt, ist Produkt eurer Erziehung und der Kultur. Alles Quatsch, sagen die. Eben Gender Mainstreaming besagt, dass die körperlichen Hinweise nicht maßgebend sind. Und es nimmt alle Unterschiede zwischen weiblich und männlich weg und will eine Gleichmacherei. Und deshalb muss ein Mann nicht das ganze Leben männlich bleiben. Dasselbe gilt auch für eine Frau. Sondern wenn da ein Mann sich nach 10, 15, 20 Jahren weiblicher empfindet, dann darf er sich auch als Weib, als Frau empfinden. Und operativ ist die Medizin so weit, dass man das auch nachbasteln kann. Diese Ideologie nennen wir Wissenschaft. Und das können Sie auf der Seite von Bundesministerium für Familien, Kinder, Senioren lesen. Das ist ein Zweig unserer Bundesregierung, die das pusht. Und das Tragische ist, dass alle Pädagogik, Sozialpädagogikstudenten, alle Menschen, die eben in pädagogische Berufe sind, diesen Unsinn lernen und studieren müssen. Und noch schmerzvoller ist, dass die Kinder in der Schule genauso diesem Quatsch ausgeliefert sind und mit diesem Thema schon früh genug konfrontiert werden, also umerzogen. Am Schwachsinn nicht mehr zu überbieten. Naja, also es ist kein Geheimnis, das kann man nachlesen im Internet. Fragen Sie Ihre Kinder und Enkelkinder, sie werden Ihnen das schön vorlesen. Noch eine Falle. Und es ist auch die letzte, dann möchte ich auch schließen. Evangelium ohne Gericht. Evangelium ohne Gericht. Eigentlich ist diese Überschrift schon in sich unlogisch. Das Evangelium ist, Gott rettet uns durch den stellvertretenden Tod von seinem Sohn Jesus Christus. Gott rettet uns aus dem ewigen Gericht, aus der ewigen Verlorenheit und zeigt uns seine unglaubliche Liebe. Mir begegnen immer wieder Artikel, leider von der evangelischen Kirche auch oft verfasst, die teilweise argumentieren, einen Gott, der seinen Sohn schlachtet, sowas brauchen wir nicht mehr. Ein Gott, der seinen Sohn umbringen lässt, das war Mittelalter. So einen grausamen Gott kann es der Meinung dieser Verfasser nicht mehr geben. Gott ist einfach Liebe, nur Liebe. Man hat sich einen harmlosen Softgott gebastelt, gemacht. Gericht? Nein, das braucht man nicht. Nun, ich sage, aber was lesen wir dann mit den anderen Bibelstellen? Die Bibel spricht doch eindeutig über das Kreuz von Golgatha. Gott übt ein schreckliches Gericht. Er opfert, er schlachtet seinen Sohn Jesus für die ganze Welt, für uns, für mich. Und wer das annimmt, der wird gerettet. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Und das ist doch das, was so schwarz auf weiß steht. Aber leider, irgendwie passt es nicht mehr in das Bild von heute, in dieses harmonische Bild. Und es ist eine riesengroße Verführung, wenn wir das eben leugnen oder verschweigen. Und nun kommt Paulus darauf zu sprechen und sagt dem Timotheus, bemühe dich darum, dich vor Gott so zu erweisen als ein rechtschaffener und untadeliger Arbeit, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Timotheus soll in der Gesellschaft damals sich am Wort der Wahrheit, an der Bibel sich orientieren. Und derselbe Rat gilt auch für uns heute. Paulus würde uns sagen, bleibt konzentriert auf das Wesentliche. Bleibt beim Wort Gottes. Und ich bin überzeugt, dass uns das Wort Gottes gegen alle Verführung, gegen alle Irrlehre schützen kann und schützen wird. Das Wort der Wahrheit. Und zwar nicht aus dem Zusammenhang gerissen, nicht irgendein kleines, sondern dieses ganze Wort Gottes, wie wir das vor uns haben. Und ich denke, deshalb ist biblische Lehre Gebot der Stunde. Ich möchte Mut machen, eben auch in die Hauskreise zu gehen und in der Bibel zu lesen. Einfach sich zu bilden von der Bibel her, weil das wird uns bewahren. Leider wieder ein Hinweis, Wort Gottes wird von der evangelischen Kirche leider nicht mehr so gesehen wie noch vor einigen Jahren. Möchte zitieren. Die Bibel enthält Gottes Wort. Und das Wort Gottes ist die Wahrheit. Aber was ist denn das Wort Gottes in der Bibel. Merken Sie die kritische Frage. Die Bibel ist nicht gleich Gottes Wort, sondern enthält. Und wer gibt uns den Maßstab, das herauszufinden? Aus einem Grundlagetext der Evangelischen Kirche Deutschland habe ich noch was gefunden. Seit dem 17. Jahrhundert werden die biblischen Texte historisch kritisch erforscht. Deshalb können sie nicht mehr so wie zur Zeit der Reformation als Wort Gottes verstanden werden. Was heißt das? Das heißt, das Wort Gottes ist nicht mehr die Autorität. Damals, ja, so haben sie die Menschen damals geglaubt, aber für uns heute? Und dann lande ich beim Bischof Meissner und er sagt, die Bibel ist nicht einfach Autorität, weil es konventionell so ist oder weil sie einfach Gottes Wort enthält. Also, wie dann? Die Bibel kann man nur dann als Autorität anerkannt werden oder kann anerkannt werden, wenn sie in der individuellen Lebensführung als hilfreich, sinn- und lebenserschließend erfahren wird. Zu Deutsch. Wenn es für mich Sinn macht, das, was da gerade steht, wenn es für mich hilfreich ist, dann ist das Wort Gottes. Wenn das, was da steht, mich herausfordert, kritisiert, schmeiß mal raus, mach meine Zigarette draus. Werd ich zum Maßstab, was Wort Gottes ist? Bin ich Gott, der das beurteilen kann? Und ich könnte jetzt weitermachen. Es ist leider sind viele Zitaten, die eben von der Kirche, also kirchenführenden Menschen gemacht wird. Und ich denke, deshalb ist das Wort, was wir gelesen haben, ganz am Anfang, ganz arg wichtig. Denn es kommt die Zeit, da die heilsame Lehre nicht ertragen wird, sondern nach eigenen Gelüsten werden sie selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen. Du aber sei nüchtern in allen Dingen. Und ich glaube, in dieser Zeit leben wir. Ich kann es mir nicht anders erklären. Und deshalb, mehr als alles andere, brauchen wir Gottes gutes Wort. Es soll uns das Dokument der Offenbarung Gottes sein. Und damit auch der Maßstab für Glauben und Leben. Dieses Wort Gottes will uns prägen. Ich sage mal so, Gott will durch das Wort Gottes uns unsere Herzen und unsere Gewissen bestimmen und in der Wahrheit erhalten. Das soll zum Maßstab sein. Und ich denke, wir müssen wieder neu eine Bibelbewegung werden. Dann hat ihre Lehre, Verführung und andere Einflüsse keine Chance. Und es wird der ganzen Gemeinde gut gehen, wenn wir wieder zurück zu den Wurzeln. Allein das Wort, allein Christus, allein die Gnade kommen. Und ich denke, wenn der Buß- und Bettag dazu dient, dann ist es sehr, sehr gut. Und deshalb Buße tun, erkennen, wo wir falsch denken oder auf dem Leim gegangen sind, vielen, vielen Versprechern. Sich zurückbesinnen, bitten um Vergebung und dann auch wieder zusammenkommen im Gebet und sagen, Herr, da stehen wir. Wir wollen, dass in unserer Gemeinde du das Zentrum bist und bleibst. Wir wollen, dass du die Nummer eins bist und bleibst. Wir wollen, dass du erfahrbar wirst, dass du die Gegenwart ausmachst, dass es um dich geht und nicht um die Show oder um Unterhaltung, um Gestaltung, sondern dass du da bist. Und ich denke, deshalb ist es wichtig, dass wir miteinander ins Gebet kommen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns monatlich zum Gebet treffen. Und deshalb möchte ich Mut machen in den Kreisen, da wo wir zusammenkommen, dass wir auch für die Kirche, für die leitenden Menschen bitten, dass Gott seinen Geist nicht wegnimmt, sondern seinen Geist gibt, der Leben ist und der auch uns im Leben erhält. Amen.